Italiener gekommen sind, haben wir sie eigentlich fast alle begrüßt mit Guten Morgen, grüß dich, hallo, frohe Ostern wünsche ich dir. Und es ist schon irgendwo ein besonderes Vorrecht und auch eine Ehre, die Osterpredigt halten zu dürfen. Ich habe mittlerweile schon 38 Osterfeste miterlebt. An viel kann ich mich nicht mehr erinnern, weil ich nicht so lange zurückdenken kann. Aber an manche schon. Aber ich glaube, das ist heute meine erste Osterpredigt und das ist was Feines. Und vor allem, meine erste Predigt überhaupt als Ältester in der Gemeinde habe ich auch noch nicht gehabt. Und doch ist es immer wieder dieselbe Geschichte, ist es immer dieselbe Botschaft und doch ist es jedes Jahr immer irgendwas Neues dabei. Also für mich kann es nur reden, was mir da einfach wichtig wird und was mir da groß wird, ist, was mir einfach wieder irgendwo ein Licht aufgeht. Und auch die Tragweite von dem Osterfest. Es reicht ja bis auf den heiligen Tag zurück. Und heute, vor einer Woche, war einer Dastritt, Jonas, Lea und ich, also uns, wir als Familie, genau heute am Sonntag um diese Zeit, sind wir gerade beim Auto, glaube ich, gestanden und haben sich die Skischuhe angezogen. Nein, Blödsinn, da sind wir schon in der Gondel gesetzt, weil die Uhr ist falsch. Und wir haben dieses Foto machen dürfen. Es ist ja das Lieblingsskigebiet von Maris und von der Sabine. Und das war am Sonntag. Strahlend, der Sonnenschein, schön warm. Da oben sind wir gewesen. Es war auf der Schmittenhöhe, genau. Und es wäre einfach wunderbar. War einfach wirklich ein ganz toller Skitag. Ein schöner Tag. Die Kulisse, die Berge im Hintergrund, im Vordergrund, wurscht, was du geschaut hast. Strahlend blau. Es war einfach schön. Am Montag dann, mein erstes Mal in meinem Leben, dass ich auf einem Gletscher war und das erste Mal im Leben am Kitzsteinhorn. Ich habe ein Glück gehabt, dass wir was gesehen haben und dass wir keinen Skido gebraucht haben, der was uns angeholt hat. Aber Maris und Sabine haben wir schon schöne Tage da oben am Kitzsteinhorn erlebt. Aber da war das erste Mal, erstens sind wir überhaupt auf 3000 Meter oben und überhaupt das erste Mal auf einem Gletscher. Und es war einfach super. Es war echt super da oben. Und so einen guten Urlaub gehört dann natürlich auch nicht nur ein schönes Wetter, Skifahren, sondern haben wir aber eine ganz tolle Unterkunft gehabt, ein gutes Hotel gehabt. Es hat uns auch nichts gefallen in dem Hotel, wir haben Essen dabei gehabt, so viel wir wollen haben, das haben wir gar nicht essen mögen. Und auch Trinker, so viel habe ich nicht Trinker mögen, die haben mir wieder was eingeschenkt und hat eigentlich nichts gekostet. Es war alles dabei, es war alles in dem Urlaub inkludiert. Und beim ersten Abendessen, wie wir es anstehen, da war das Buffet noch nicht eröffnet, stehen wir so da und warten. Dann kommt der Oberkellner, fragt mich nach meinem Namen, sage ich, ja, Familie Huber. Ah, die Familie Huber, sagt der Oberkellner, bitte folgen Sie mir, ich darf Sie zu Ihrem Tisch heute Abend geleiten. Geht mit uns zum Tisch, sagt, das ist Ihr Platz. Sie können sie nehmen, dort nehmen, da nehmen. Jetzt kommt der Kellner, der bringt uns was zum Essen und geleitet uns zum Tisch, hat vorher in seinem Mappel nachgeschaut, was für Tischnummer das wir haben. Ganz vornehm sind wir da hingegleitet worden. Ich habe noch nicht gehabt, sowas. Ich habe gar nicht gewusst, was der momentan will für uns. Und am dritten Abend, wieder dasselbe, jeden Abend haben wir dort zum Tisch geleitet worden. Sitze da beim Abendessen, war eigentlich, glaube ich, schon fertig mit Essen. Wohlgesättigt, kann ich sagen. Und das wieder viel zu viel gesättigt. Und denkt man so, bei mir, Wahnsinn, uns geht es so gut. Das habe ich mir gedacht. Bin ich da gesessen, im Gedanken. Haben wir überdacht, uns geht so gut. Und uns geht so richtig gut hier. Da wo wir den Platz, wo wir waren. Vorher haben wir nur wenn geärgert, haben mit Taste wenn geredet, haben wir Taste gesagt, schau mal hin, was sich die Leute alles vom Buffet nehmen. Und die Hälfte wird weggeschmissen, geht zurück, keiner ist zusammen. Dann habe ich zu meiner Frau wieder gesagt, Wahnsinn, uns geht so gut. Wir haben da einen Überfluss und geht so richtig gut da. Und dann, am dritten Tag war das, ist mir ein Gedanke nachher durch den Kopf geschossen. Dieser Gedanke war eigentlich, ich habe schon länger über die Predigt nachgedacht, aber dieser Gedanke war eigentlich der Grundstein oder die Grundlage von dieser Predigt, wo mir dann auf einmal was eingefallen ist, einfach an heiteren Himmel, wo ich da sitze, gut gegessen habe, den Urlaub genossen habe, kommt mir der Gedanke, der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlege. Irgend sowas ist mir in Erinnerung gewesen. Und diesen Vers habe ich ja nachher gesucht, und haben ihn nachher auch gefunden. Auf der einen Seite sitze ich da, vollen Bauch, volles Glas. Denke mir, mir geht es so gut. Und auf der anderen Seite fällt mir dieser Vers ein, der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlege. Sowas habe ich in Erinnerung gehabt. Dann habe ich ihm diesen Vers gesucht Und dieser steht in Matthäus 8, Vers 20. Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Die Verse, wo es heißt, liest, das sind alle aus der Elberfelder Übersetzung. Der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Ich weiß, dass dieser Vers im Zusammenhang mit der rechten Nachfolge ist. So heißt er das, die Überschrift von Matthäus Kapitel 8. Aber überlegen wir doch gemeinsam, Marius hat es schon geschrieben, Ostern beginnen mit Weihnachten. Und in Johannes 1, 10, Verse 11 steht, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn, also von Jesus ist da die Rede, und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Kurz gesagt, und kurz und bündig gesagt, es war kein Platz in der Welt für Jesus. Es war kein Platz für Jesus in seinem Volk und es war kein Platz in der Welt. Erinnern wir uns an die seine Geburt. Es war kein Platz in der Herberge, es war kein Platz in der Gaststätte, es war kein Platz in dem Hotel dort. Kein Platz. Der einzige Platz, dem Jesus zugeteilt worden ist, war ein stinkender, dreckiger Stall in Bethlehem. Sein erster Schlafplatz war kein Bett, war kein frisch überzogenes, tolles Bett, sondern was war sein erster Schlafplatz? Eine Futterkrippe. Dieser Platz ist ihm zugeteilt worden. Eine Futterkrippe, nichts anderes, ein Fressdruck für die Tiere im Stall. König Herodes hatte keinen Platz für den sogenannten neugeborenen König der Juden, der geboren worden ist und dessen Stern die Weisen im Morgenland gesehen haben und gefolgt sind, diesen Stern, um Jesus zu huldigen. Kein Platz für Jesus, ein neuer König der Juden. Und deshalb musste er mit seinen Eltern nach Ägypten fliehen, weil ein vom König Herodes befohlener Kindermord folgte. Kein Platz in dieser Welt für Jesus. Sein Platz ist eigentlich oder wäre eigentlich bei seinem Vater im Himmel. Dies wird deutlich sichtbar, als er als Zwölfjähriger im Tempel in Jerusalem vor seinen Eltern endlich nach langer Suche gefunden worden ist und er zu ihnen gesagt hat, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Lukas 2, Vers 49. Der Tempel, der Ort, wo Gott in der Welt wohnte. Dort war sein Platz eigentlich. Nur mal zurück. Aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Kein Platz für ihn. Heißt es in Matthäus 8. Kurz nach dieser Aussage in Matthäus 8, dort geht es weiter ab Vers 28, kommt er in das Gebiet der Gadarener oder Gerasener. Ich verzöge mit eigenen Worten kurz die Geschichte noch. Dort war ein von Dämonen besessener Mann. Im Matthäus-Evangelium wird von zwei geredet, in den anderen Evangelien von einem. Und dieser absolut geplagte, besessener, menschenunwürdig lebende und menschengemiedener Mensch begegnet Jesus. Er lebt in den Gräbern, er ist angekettet gewesen und er hat sich wieder losgerissen. Schaum vom Mund hat sich hingeschmissen, es war einfach wirklich ein geplagter Mensch, weil nicht irgendein Dämon da drin war, sondern der Name war Legion. Es waren viele, steht im Wort Gottes. Und Jesus hat befohlen, dass die Dämonen diesen Menschen verlassen sollen. Und die Dämonen haben lange miteinander diskutiert mit ihm und haben gefragt, ob sie in die Herde Schweine dürfen. Und Jesus hat sie erlaubt. Und die Dämonen haben diesen Menschen verlassen und ist in die Schwere hineingefahren. Und was ist passiert? Die ganze Herde von ca. 2000 Schweinen hat sich den Abhang hinuntergestürzt und ist tot. Er ist ertrunken. Der Mann aber auf der anderen Seite war geheilt. Er war befreit von diesen Plagen, von diesen Qualen, von diesen Trieben, von diesen Zwängen. Die ganze Stadt hat das mitgekriegt, nachdem die Hirten das erzählt haben. Und sind zu Jesus gekommen und haben Jesus gebeten, sie sollen weggehen. Er soll weggehen. Wie konträr ist das eigentlich? Jesus heilt einen Menschen, stellt sein Leben wieder her und schafft für einen Menschen, für den vorher kein Platz in der Gesellschaft war, wieder einen Platz in der Gesellschaft, unter anderen normalen lebenden Menschen, und bekommt dafür die rote Karte vor dieser Gegend. Einen Platzverweis, er soll aus jener Stadt, aus jener Gegend verschwinden. Er soll weggehen. Sie wollten nicht haben. Sie wollten ihn nicht haben. Sie haben Angst, lesen wir im Wort Gottes. Sie wollten keine Veränderung haben. Obwohl sie die zerstörerische Macht gesehen haben vom Bösen. Die Dämonen haben den Menschen geplagt. Mit den Menschen haben sie es anfangen können, der ist gemieden worden. Und haben gesehen, wie er gesund geworden ist. Und sie haben auch gesehen, was passiert, wenn diese Dämonen in dem Fall in die Schweine gefahren sind. Und was ist rausgekommen? Was ist passiert? Es war sofort Vernichtung da. Es war Zerstörung des Lebens da. Es war der Tod da. In dem Fall für die Schweine. So ist das wahre Gesicht vom Fürsten dieser Welt. Menschenverachtend, lebenvernichtend, lebenszerstörend, der Tod. Doch die Leute, jene Gegend, die Zeugen dieses Wunders waren, eines neu geschenkten Lebens waren, hatten keinen Platz für Jesus. Sie wollten ihn nicht bei sich haben. Sie haben gebeten, er soll weggehen. Genauso wenig wollten die Führer und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, ja, bis hin zum ganzen versammelten Volk, Jesus Christus bei sich haben. Sie wollten ihn nicht haben. 30 Silberlinge war der Verrat Jesu wert. Verraten vor seinen, oder einen seiner besten Freunde vor seinen Jüngern. Darum haben sie Jesus diesen Platz zugewiesen, der dem Volk, denn diesen Führern nur recht war. Den Mörder Barabbas wollten sie lieber bei sich haben und für Jesus gab es nur diesen einen Platz. Und dieser Platz hieß Golgatha. Schädelstätte genannt, die Müllkippe Jerusalems, so wie wir es schon öfters gehört haben, von den Predigten von Ulrich Bazzani. Golgatha, die Müllkippe Jerusalems. Dort sollte sein Platz sein. Der ist ihm zugewiesen, dort soll er sein. Ein Platz als unschuldiger, sinnloser Mensch, als Sohn Gottes, zwischen zwei Verbrechern. Verspottet, gedemütigt, misshandelt, blutend, angenagelt an ein Holzkreuz und aufgerichtet und mit einer Dornenkrone gekrönt, nicht nur aufgesetzt worden, diese Dornenkrone, nein, sie ist ihm richtig reingeschlagen worden in den Kopf, damit sie ihm zeigen, wo sein Platz ist und was sie für ihn gehalten haben. Und am Kreuz hoch erhöht, widerstand er der letzten Versuchung, noch im letzten Augenblick doch noch vom Kreuz herabzusteigen, um so die spottenden Leute, die Massen, die was dazugeschaut haben, für Gott zu begeistern, wie sie ihm auch gefordert haben. Anderen hat er geholfen, sich selbst kann sich nicht helfen. Zu diesem Platz ist Jesus Christus im Gehorsam gegenüber seinem Vater gegangen. Ja. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Betete Jesus dreimal im Garten Gethsemane. An diesem Platz, auf Golgatha, wo er dem Willen seines Vaters gefolgt ist, es war auch jener Platz, wo er nachher noch am Ende von seinem Vater verlassen worden ist. Dass die ganze Schuld und Sünde da draufgepackt worden ist. Auf ihn, für die ganze Welt. Sein ganzes Leben und sein ganzes Wirken galt im Dienste des Vaters und dem Menschen, um so seine Liebe Gottes oder die Liebe Gottes den Menschen weiterzugeben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schrie Jesus am Kreuz, an diesem Platz, wo er gekreuzigt worden ist. Aber er hat auch gesagt, an diesem Platz, es ist vollbracht. Und an diesem Platz wurde es vollbracht. An diesem Platz starb Jesus Christus, der Sohn Gottes. Aber an diesem Platz bekam die Welt auch Hoffnung. An diesem Platz wurde der Zugang zu Gott für jedermann geöffnet. Der Vorhang im Allerheiligsten riss von oben nach unten entzwei. Der Zugang ist gegeben. An diesem Platz wurde das vollkommenste Opfer gebracht. Aber an diesem Platz war aber immer noch der Tod. Jesus wurde vom Kreuz abgenommen und in den Felsengrab gelegt und der Eingang mit einem schweren Stein verschlossen. Das war der letzte Ort, der letzte Platz, den die Menschen Jesus Christus zugeteilt haben. Ein Platz bei den Toten. Doch der Tod, der letzte Platz, war nicht der letzte Platz. Das Grab ist leer und das ist die Osterbotschaft, die was wir haben. Das Grab ist leer. Jesus hat auch die Todesmächte besiegt. Es gilt der Grundsatz, der Lohn der Sünde ist der Tod. In Römer 6, Vers 23. Aber Jesus hat keine einzige Sünde begangen. Deshalb musste er auch nicht den Preis für die Sünde bezahlen. Eben der Tod, der ewige Tod. Der Tod konnte Jesus nicht die übliche Rechnung präsentieren. Dass Jesus im Totenreich nicht zu halten war, hatte auch in der sichtbaren Welt Signalwirkung. Es hat Zeugen gegeben. 500 Leute haben ihn gesehen. Und waren damals, wie Maris auch vorher erzählt haben, wie Paulus das geschrieben hat, auch noch Zeitzeugen da. Der schwere Stein, mit dem sein Grab verschlossen war, wurde von einem Engel weggewälzt. Das Grab war auf einmal leer und der Platz, wo Jesus gelegen hat, dieser Platz war leer. Weil Jesus keinen Platz bei den Toten hat. Denn sein Platz ist ein Ehrenplatz jetzt. Er sitzt zur Rechten Gottes, so wie er es damals bei seinem Verhör vor dem Hohen Rat gesagt hat. Das war auch sein Todesurteil war. Und er hat Platz bei seinem Vater, ja, aber er hat dort auch eine Aufgabe. Es steht im Johannes 14, Vers 2, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Dann kriegt diese Aussage von mir vorher eine ganz andere Bedeutung. In dieser Wohnung, in der Ewigkeit. Wahnsinn, geht uns da gut. Die Frage ist, welchen Platz hat Jesus in deinem Leben? Ist da überhaupt Platz für Jesus? Gibt es diesen Platz schon? Hat Jesus einen Platz auf der Ersatzbank? In einer der hintersten Reihen? Auf den billigen Plätzen, wie man so schön sagt? Ein Platz hinter der Arbeit und hinter der Karriere? Ein Platz hinter deinen Wünschen? Ein Platz hinter deinen Hobbys? Hinter deinen Alltag? Oder hat er einen Platz ganz vorn? Ein Ehrenplatz? Sitzt er auf der Ersatzbank oder ist er der Trainer? Oder hast du ihm nur keinen Platz gegeben? Und keinen Platz geben ist so viel, wie wir zuerst bei den Gerasenen gehört haben, ein Platzverweis. Ja, es stimmt, es bleibt dann alles beim Alten, nichts verändert sich. Das Leben geht einfach weiter, ohne Jesus. Aber deine Sünden werden bleiben. Und auch der Lohn deiner Sünde wird bleiben, der ewige Tod. Das ändert sich nicht. Aber ihm, dem Sohn Gottes, Platz zu geben, das ändert dann wieder alles. Nichts bleibt beim Alten, das stimmt. Vieles wird sich verändern, deine Sünden werden vergeben, sind weg und auch der Lohn der Sünde, der ewige Tod, weg. Dafür ein Platz in seinem Reich. Im Buch des Lebens wird dein Name stehen und dir wird dein Platz in der Herrlichkeit Gottes, eine Wohnung, deine Wohnung dann, zugewiesen werden. Und heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht, sondern nimm die Einladungen an oder die Einladung an. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Diese Frage stellt Jesus dann an eine Frau und er stellt auch das dir. Glaubst du das? Glaubst du das? Dies fragt dich der Sohn Gottes, Jesus Christus, der seinen Platz beim Vater aufgegeben hat, weggegangen ist und den Platz deiner Stadt angenommen hat. Er ist auf deinen Platz getreten und hat an dem Platz, wo du die Strafe hast ertragen sollen, sich auf sich genommen. Er ist in die Bresche gesprungen und hat das Gericht auf Golgatha empfangen, an deiner Stadt, um eben für dich Platz zu schaffen. Die entscheidende Frage, glaubst du das? Ich möchte nur beten zum Schluss. Himmlischer Vater, ich möchte Danke sagen für diesen Sonntag, für diesen Gottesdienst. Ich möchte Danke sagen, dass du der Grund bist, warum dass wir heute da sind und warum dass wir Ostern feiern. Ich möchte Danke sagen, dass wir es einfach daran glauben dürfen, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass du einfach an meiner Stadt her die Strafe auf dich genommen hast und dass du es gegeben hast, damit ich eines Tages leben kann, bei dir Platz habe im Himmel. Dass ich würdig bin, Herr, bei dir Platz zu nehmen. Ich möchte Danke sagen, Herr Jesus, für dieses Geschenk. Ich möchte Danke sagen, Herr, dass es bis auf den heutigen Tag auf der ganzen Welt gepredigt wird, gefeiert wird. Ich möchte Danke sagen, Herr, dass wir daran glauben dürfen. Und ich möchte einfach bitten, Herr, für uns alle, dass wir eine klare Antwort finden und ein Ja finden auf diese Antwort. Glaubst du das? Ich bitte dich für uns alle, Herr, und möchte dich loben und preisen und anbeten, Herr, und dir Danke sagen, Herr, was du getan hast, Herr, und danke, dass wir dir Ehre und Dank bringen dürfen. Amen.